بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. نسألك الجنة أو ما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 26، وفي بدايته أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah azawajal gibt, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, und so sehen wir uns wieder bezüglich dieser segensreichen Vortragsreihe, bezüglich der Überbringung der Botschaft des Koran. Und so sind wir angekommen beim 26. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق. فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نجيب على مسألة عرضها سائل على المصنف في بداية رسالته. المسألة: كيف أجدد ديني؟ فأجاب المصنف رحمه الله بسؤالين. قال: يجب أن تسأل نفسك سؤالين. الأول: يا نفس، هل تعرفين الله؟ السؤال الثاني: يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ فمن أجاب على المسألتين استطاع أن يجدد أمر دينه. لذلك شرع المصنف في الإجابة على المسألتين، فبدأ بالتعريف بالقرآن، لأنه السبيل المنهجي للتعريف بالله رب العالمين. فالله تعالى عرفناه بآياته ومخلوقاته، لا كما يقول البعض عرفناه بالعقل. العقل مخلوق من مخلوقات الله، وهو جزء من المخلوقات التي من خلالها نعرف ربنا. أما نحن عرفنا ربنا عز وجل بآياته ومخلوقاته، الآيات الشرعية، الكتب التي أنزلها ربنا على أنبيائه ورسله. بغيرها لا يستطيع عقل أن يصل إلى الرب جل جلاله أبدا. فلكي تعرف ربك لابد أن تتعرف على آياته الشرعية، الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله، ففيها التعريف بالله رب العالمين إضافة للمخلوقات. والعقل جزء من المخلوقات، العقل المتدبر الذي لا ينحرف عن المنهج، عن كتب الله عز وجل التي أنزلها على رسله. والمخلوقات كثيرة غير العقل، هناك آيات الكون من حولنا كلها دلائل على وحدانية الله رب العالمين. فبدأ يعرفنا على القرآن من أجل أن نعرف ربنا جل جلاله، وبعد ذلك انتقل المصنف إلى الجواب على المسألة الثانية، هل تعرفين الله؟ فبدأ يعرفنا بربنا من خلال القرآن ومنهج القرآن. ولكي يعرفنا على ربنا جل جلاله بدأ يقف مع مسألة هامة. لمن أراد أن يعرف ربه فلابد أن يعلم أولا أنه عبد وأنه مخلوق، والمخلوق له خالق، الخالق هو الله. فبدأ يعرفنا على قضية الخلق، في قضية خلق السماوات والأرض في 6 أيام، خلق آدم عليه السلام على أطوار ومراحل، تراب ثم طين ثم حمأ مسنون ثم صلصال كالفخار ثم النفخ من الروح. بدأ يعرفنا على خلق الجنين داخل الرحم وأطوار الجنين، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم ثم روح. وقفنا مع هذا الأمر العجيب في المراحل الخلقية، وعلمنا أن هناك حكم لهذه المراحل والأطوار. فالله قادر، قدير، مقتدر، يكون الشيء كن فيكون، قادر أن يخلق السماوات والأرض بكن ولا تحتاج إلى 6 أيام، قادر أن يخلق آدم بكن ولا يحتاج إلى تلك الأطوار والمراحل، قادر أن يخلق الجنين داخل الرحم بكن ولا يحتاج إلى تلك المراحل. فلماذا تلك المراحل والأطوار؟ أجبنا وقلنا أن هذه الأطوار لنتعلم أمرين، الأول الصبر والحلم وعدم العجلة. تتعلم الصبر، الله تعالى هو القدير المقتدر القادر، خلق كونه على مراحل، فلابد أن تتعلم أنت أن تأخذ الأمور شيئا فشيئا مع الصبر وعدم العجل، إلا في باب الطاعة فقط، من باب وعجلت إليك ربي لترضى. الأمر الثاني نتعلم سنة اسمها سنة التدرج في شأننا كله، وهذا قادنا بطبيعة الحال أن نتعرف على سنة التدرج من خلال الدعوة. ورأينا كيف تدرج النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في دعوته إلى الله عز وجل حتى بنى أمة وأقام دولة في مراحل متعددة، من بدايتها كانت بداية التهيؤ للرسالة والنبوة، ثم بعد ذلك نزول الوحي والدعوة سرا، ثم بعد ذلك الدعوة جهرا، ثم بعد ذلك الهجرة إلى المدينة، ثم بعد ذلك تأسيس الدولة داخل المدينة. تكلمنا عن جميع المراحل هذه وانتهينا إلى المرحلة الأخيرة اللي فيها إقامة الدولة وبناء الأمة، وعلمنا أن في سبيل بناء الأمة كانت هناك ركائز، منها بناء المسجد، منها الأخوة الإيمانية الصادقة، منها المعاهدات مع غير المسلمين، منها بناء جيش قوي. تكلمنا عن الركيزة الأولى بناء المسجد تفصيلا، ثم شرعنا في الحديث عن الركيزة الثانية وهي الأخوة الإيمانية. في الدرس الماضي بدأنا التمهيد لهذا الباب العظيم، وقلنا أن منهج القرآن يهدف إلى تزكية النفس، تزكية النفس، وتزكية النفس تكون بأداء العبادات والفرائض كما تكون بالأخوة الإيمانية الصادقة. ولذا كان أول عمل قام به النبي بناء المسجد، ليه؟ الفرائض والعبادات اللي فيها تزكية نفس، ثم أخوة إيمانية بين المسلمين لأن بها تزكية النفس. هذا منهج الإسلام. كانت هذه نبذة عما سبق، والآن هنبدأ نتعرف على منهج الإسلام في إقرار الأخوة الإيمانية وتثبيتها بين المسلمين. كيف سلك الإسلام توثيق الروابط بين المسلمين؟ هذا هو السؤال الهام الذي من خلاله تزكو النفوس. فإن شاء الله هذا موضوع اللقاء، هنتعرف على المنهج في توثيق العلاقات وفي الأخوة الإيمانية الصادقة. نعم.
So, fahren wir fort, liebe Geschwister. Wir machen eine kleine Generalwiederholung. Für die Geschwister, die öfters dabei sind, die werden das kennen. Für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal in dieser Vortragsreihe sind, werden inshallah davon profitieren. Wir haben erwähnt, dass wir das Buch des geehrten Sheikhs und Dr. Farid Ansari rahimahullah erläutern, in dem es um die Botschaft des Koran geht. So wurde der Autor in diesem Buch gefragt: Ja, Sheikh, yani wie erneuere ich meinen Iman, beziehungsweise wie belebe ich meinen Iman? Und so hat der Autor ihm darauf geantwortet und ihm gesagt, damit du deinen Iman erfrischst, beziehungsweise erneuerst, ist es ausschlaggebend, dass du deiner eigenen Nefs zwei ausschlaggebende Fragen stellst. Die erste Frage ist, ja, Nefs, kennst du Allah? Und die zweite Frage ist, ja, Nefs, kennst du den Koran? So haben wir weitergemacht und haben erläutert, dass es wichtig ist, dass man Kenntnis über Allah Azzawajal hat und ebenfalls über das Buch Allah Subhanahu wa Ta'ala, den Koran. Die Kenntnis des Koran, liebe Geschwister, lässt uns Allah Subhanahu wa Ta'ala kennenlernen. Yani über den Koran lernt man Allah Subhanahu wa Ta'ala kennen. Und nicht so, wie viele Theoretiker behaupten, dass sie sagen, ich habe Allah mit meinem Verstand erkannt. Vielleicht ist damit etwas anderes beabsichtigt, aber diese Aussage an sich ist islamisch gesehen nicht konform. Yani ist nicht richtig in dieser Hinsicht, denn Allah subhanahu wa ta'ala erkennt man vielleicht mit Teilen des Verstandes, indem man nachdenkt und so weiter und so fort. Aber lediglich zu sagen, ich habe Allah, ich habe den Herrn mit meinem Verstand erkannt, ist falsch. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Grundsätze, islamische Grundsätze gelegt, wie man Allah subhanahu wa ta'ala zu erkennen hat. Und so sehen wir, dass wir durch die Kenntnis des Koran, durch die Kenntnis im Koran Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen. Denn der Koran, liebe Geschwister, tut uns zwei wichtige Zeichen verdeutlichen. Einmal sind dies die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der islamischen Gesetzgebung. Und das zweite sind die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Umgebung bzw. in dem Umfeld, das ein jeder von uns selbst wahrnehmen kann. Das heißt, wenn wir sagen, die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala lassen sich in zwei unterteilen. Einmal die islamischen Grundsätze, die islamischen Regeln Allah subhanahu wa ta'ala in der islamischen Gesetzgebung und einmal das, was wir in unserer Umwelt wahrnehmen, sei es die Mitmenschen, die Pflanzen, das Abwechseln von Tag und Nacht, die Stunde und so weiter und so fort. Dann haben wir gesagt, dass wir, nachdem wir die Erkenntnis darüber haben, die Erkenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala erlangen. Und wichtig ist es, dass wenn du dir selbst oder deiner Nefs die Frage stellst, yani, oder den Ansporn erwecken möchtest, dass du Allah subhanahu wa ta'ala entdecken möchtest und Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen möchtest, dann ist es als erstes wichtig, dass du dich selbst kennenlernst. Denn wenn wir sagen, wenn wir über einen Herrn reden, wenn wir über eine Gottheit reden, dann ist es ebenfalls wichtig, dass du dir selbst die Frage stellst, wer bist du eigentlich? Wenn ich sage, ich will Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen, ja, wer bist du? Wenn du Kenntnis über dich selbst hast, dann wirst du automatisch Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala erlangen. Denn wenn wir zu dieser Erkenntnis kommen und uns selbst sagen, okay, ich möchte jetzt Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen, dann sitzt du dich hin und sagst dir, wer bin ich? Dann sagst du dir, ich bin ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie es das Prinzip auch sagt, yani für jedes Geschöpf muss es einen Schöpfer geben. Für jedes Geschöpf muss es einen Schöpfer geben. Das heißt, wenn du zu dieser Erkenntnis gekommen bist, dass du sagst, okay, ich wurde erschaffen. Und dann ist es wichtig, dass du dir die Frage stellst, wer hat mich erschaffen? Und dann kommst du zur einzigen logischen und mit dem Verstand einvernehmbaren Entscheidung, dass du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala hat mich erschaffen. Eine Gottheit hat mich erschaffen und er hat mich dazu erschaffen, damit ich ihm diene. Und so sehen wir, kommen wir dann wieder zurück, wie wir gesagt haben, auf die Kenntnis des Koran. Und hier entnehmen wir, wie wir gesagt haben, aus Surat al-Mu'minun, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erschaffen hat. So erwähnt Allah in Surat al-Mu'minun darüber, wie er yani Adam a.s. erschaffen hat. Ja, wie Adam a.s. seine einzigartige Erschaffung vonstatten gegangen ist, aber ebenfalls wie die Nachkommen von Adam a.s. erschaffen werden. Ja, und so haben wir das ebenfalls in verschiedenen Unterrichten detailliert dargelegt, dass es mit einem Samentropfen beginnt, der dann in das Unterleib der Frau gelangt, ja, in den Mutterleib, in die Gebärmutter. Dann wird das Ganze zu einem Anhängsel, ein Blutgeringsel, ein Fleischklumpen und so weiter und so fort. Dann hat Allah den Fleischklumpen, ja, er hat der Knochen hervorgehen lassen, diese Knochen mit Haut überzogen, bis zum letzten Abschluss, dass Allah die Seele eingehaucht hat. Das heißt, wenn wir all dies gesehen haben, dann werden wir uns bewusst, dafür muss es einen Schöpfer geben für diesen Prozess. Und der Schöpfer ist Allah subhanahu wa ta'ala und Allah verlangt von mir, dass ich ihm diene. So viel dazu. Dann haben wir weitergemacht und haben uns die Frage gestellt, und das ist natürlich, auch wenn sie bei manchen Leuten so erscheint, als würde man diese Frage nicht stellen dürfen, Aber diese Frage ist ja nicht gerechtfertigt, dass wir uns die Frage stellen, weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala die Erde, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen hat. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala es in 6 Tagen erschaffen? Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen, wie wir gesagt haben, Adam alayhi salam, ja, aus Lehm und aus vertrocknetem Lehm und so weiter und so fort, weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen so erschaffen oder die Erschaffung an sich so gestaltet, dass man nachvollziehen kann, dass sie in verschiedene Etappen stattgefunden hat. Und dann sind wir zu diesem Entschluss gekommen, dass wir gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala möchte damit den Menschen eine wichtige Sache, eine wichtige Lehre beibringen. Und zwar haben wir gesagt, diese Sunnah Tadarruj, ja, diese Sunnah Allah subhanahu wa ta'ala, dass man gewisse Dinge in Etappen erschafft. Ja, eins nach dem anderen, Stufe für Stufe, bis Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen erschaffen hat. Obwohl Allah azza wa jalla und erhaben ist Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah azza wa jalla eigentlich in der Lage ist zu sagen, sei und es ist. Und genauso wie bei der Erschaffung der Erde oder egal, um welches Geschöpf es auch immer geht, so ist Allah subhanahu wa ta'ala in der Lage zu sagen, sei und es wird. Aber Allah subhanahu wa ta'ala möchte uns damit diese gewaltige Lehre beibringen. Und dann haben wir uns in den vergangenen Unterrichten diese Lehre angenommen und haben diese versucht etwas zu erläutern. Wir sind so weit gekommen, dass wir über die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, über die Biografie des gesamten Allahs azza wa jalla, Segen und Friede auf ihm gesprochen haben. Und auch da wohl gemerkt haben, dass die Dawah des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ebenfalls in Etappen war. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat nicht die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, ist auf die Straße und hat zum Islam aufgerufen. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, zuerst mal auf die Offenbarung vorbereitet. Diese gewisse Vorbereitungsarbeit, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, in der Lage ist, diese Botschaft zu erhalten. Dann begann es mit der ersten Botschaft. Dann begann es damit, indem er es zuerst mal seiner Frau gesagt hat. Und dann hat er seinen Nahestehenden und Verwandten und Familienangehörigen gesagt. Und dann wurde die Da'wah ja, die offenkundig, aber im Geheimen, im Hause von Arqam ibn Abi al-Arqam, wie wir erwähnt haben. Und dann kam der Aufruf von Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Da'wah offenkundig werden sollte. Und auch nachdem sie offenkundig werden sollte und dann die Hijra vollzogen worden ist und so weiter und so fort, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls damit begonnen, wie beispielsweise als sie in Medina ausgewandert sind, dass sie gewisse Grundsätze geschaffen haben, um ein islamisches Miteinander zu leben. Und dann haben wir gesagt, war das Erste, was er gemacht hat, dass eine Moschee gebaut werden wurde. Wenn jetzt eine Moschee gebaut wurde, um diese islamische Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala zu vollziehen und die Stärkung der Brüderlichkeit. Und so haben wir gesagt, dass der Bau einer Moschee ausschlaggebend ist für jeden Muslim, damit er die Pflichten Allah subhanahu wa ta'ala erfüllen kann. Und das ist jetzt der Unterricht von vor 2 Wochen gewesen, dass wir gesagt haben, yani in einer Moschee, in der die Faraid, yani die Pflichten Allah, die Pflichten des Muslims gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala vollzogen werden. Und so haben wir ebenfalls uns die Pflichten angeschaut. Sei es jetzt das Gebet oder die Zakat oder das Sawm oder der Hajj oder verschiedene andere Pflichten, die der Muslim hat, dann sind wir zu dieser Erkenntnis gekommen, dass egal welche Pflicht wir uns vorgenommen haben, dass jede Pflicht eine Sache gemeinsam hat. Yani alle haben eine gewisse Gemeinsamkeit. Und das ist nicht, dass sie für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht werden, das setzen wir voraus. Aber jede Pflicht bringt eine Nebensache mit sich. Und das Ziel einer Pflicht, neben dem Erlangen des Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala, ist ebenfalls die Läuterung der eigenen Seele. So sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise über das Gebet sagt, weil ich verrichte das Gebet, denn das Gebet hält von schlechtem und am abscheulichen fern. Oder ebenfalls über das Fasten, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, oh ihr, die glaubt, vorgeschrieben wurde euch das Fasten, so wie es den Leuten vor euch vorgeschrieben worden ist, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Ebenfalls eine Sache, die mit der Tazkiya der eigenen Nefs zu tun hat, so auch yani, Zakat und Al-Hajj und so weiter und so fort. Heute werden wir bi'idhnillahi ta'ala darüber reden, nachdem wir über Tazkiya der Nefs gesprochen haben, über die islamischen Grundsätze bzw. Aufbau, können wir so nennen, Aufbau einer islamischen Gesellschaft basierend auf einer reinen islamischen Brüderlichkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala.
تعالوا يا اخوتي نتعرف على منهج الاسلام في توثيق روابط الاخوه الايمانيه من اجل تزكيه النفوس. القارئ للقران يتدبر قوله تعالى في سوره الحجرات في الايه 10. الله تعالى حث على الاخوه الايمانيه وبين الروابط التي تجمع المسلمين فقال تعالى انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأناط الرحمة بتقوى الله عز وجل، الخوف والخشية من الله عز وجل. فأرشد إن هذا الحب وهو الأخوة رحمك الله وأكده فقال إنما المؤمنون إخوة. ثم تأتي السنة المطهرة لتوثق تلك الروابط الإيمانية بين المؤمنين على مراحل عدة تبين لنا محاسن هذا الدين العظيم، محاسن الإسلام لمن عمل به، لمن أخذه بقوة. لأن مشكلتنا أن الكثيرين منا لم يأخذوا الكتاب بقوة. الله تعالى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فمشكلتنا أن لم نأخذ الإسلام بقوة، لم نأخذ القرآن بقوة، لم نأخذ السنة بقوة. نعم قد يحفظ البعض منا كثير من النصوص، لكن أين التطبيق؟ أين العمل؟ أين سؤال مهم أوي. لذلك لكي يثمر المنهج عند أصحابه لا بد أن يأخذوه بقوة، يبقى من باب الاعتقاد، من باب القول، من باب العمل. فتعالوا لنرى كيف عالجت السنة قضية الأخوة الإيمانية وكيف وثقت الروابط. أولا التوجيه إلى الأخوة الإيمانية عن طريق الترفع عن الظلم وعدم التعدي على الغير والتحذير من الشح أي البخل سواء كان في المال أو الخلق، والنهي عن الإضرار. والنهي عن الإضرار، يبقى أنا عندي ابعد عن الظلم، لا تتعدى على الغير، تجنب الشح والبخل خلقا أو مالا، لأن هذا كله يؤدي إلى الفرقة والاختلاف ويؤدي إلى المشاحنات والتباغض. ونهى الإسلام عن الإضرار بالغير. من ذلك نقرأ الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم، أو كما قال النبي اتقوا الظلم أي تجنبوا واحذروا وابتعدوا عنه. لماذا يا رسول الله؟ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أن تظلم أخاك المسلم هذه كبيرة من الكبائر، هذه ظلمات يوم العرض على خالق السماء والأرض. كثيرون ممن يدعون الأخوة تجده مثلا يلتقيك بحفاوة وود ومحبة وفجأة يتغير وينقلب. ما السبب؟ تبقى أنت في حيرة، ما الذي غيره؟ ما الذي بدله؟ هل رأى مني ما يسوء فلينصح لي ويخبرني؟ لا، لكن ربما سمع من أهل التلون والنفاق، من أهل البعد عن الله. لأن دائما وأبدا يا إخوة كل من صار على هذا الطريق، الطريق إلى الله عز وجل، تتكالب حوله الأعداء والشياطين، من شياطين إنس وشياطين جن. فيبدأ صاحبنا اللي كان يلتقيك بحفاوة وود فجأة يتغير، هذا من الظلم. لماذا؟ أنا أحب ولدي هذا عبد الكريم،
أحبك يا شيخ
والله، ولا أرى منه إلا الخير. يجي مثلا ممكن عبد الكريم في طريق حياته له بعض الأعداء ممن يبغضونه، فرأى حبي له ورأى قربه مني فأراد أن ينزغ، فيبدأ يتحدث عن عبد الكريم في غيبته، ده فعل وفعل وفعل، وأنا لأنني لست من أهل المنهج ولم أتثبت أخذت كلام هذا المنافق الضال المغتاب النمام وبدأت أتغير على أخي عبد الكريم بعد ما كنت أبلغه بالأحضان أقابله مش عايز أشوفه. هذا ظلم بين. لماذا؟ نقول لك يا شيخ سيد الذي نقل لك القول غير أمين، لأنه لو كان أمينا ما تكلم في عبد الكريم في غيابه. هذه واحدة. ثم أنت أيضا بفعلك هذا لست بأمين، لأنك لو كنت أمينا لأخذت على يد المتكلم بالباطل وذكرته بالله، ثم ذهبت لأخيك عبد الكريم للتثبت قبل أن تقع فيه. قضايا خطيرة جدا يا إخوة بتقع من المسلمين تسبب فرقة واختلاف. ده أنت كنت لسه زي يقولوا المصريين سمنة على عسل، إيه اللي جرى لك؟ هل سمعت عنه ما يسوءك؟ سمعت منه؟ ودي الآفة يا إخوة، كما أقول كثيرا، إن سمعت عني هتكرهني، وإن سمعت مني هتحبني، فاسمع مني ولا تسمع عني. قاعدة مهمة قوي في الأخوة، نتكلم عن الأخوة الآن، تنسيق الروابط. إن سمعت عني هتكرهني قوي. لماذا؟ لأن كل إنسان يا إخوة له أعداء، فلما تسمع من العدو ماذا تنتظر؟ هتسمع إيه؟ إلا الشر. طب لو سمعت من أخيك هتحبه قوي. لذلك كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لأصحابه: لا يحدثني أحدكم بشيء عن أخي فإني أحب أن أخرج عليكم وأنا سليم الصدر. الله أكبر. ده بيقول لي من ده للصحابة يا إخوة، مش ليه ولا ليك، للصحابة. طب ما إحنا يتقال لنا إيه؟ إحنا يتقال لنا إيه؟ يعني ده الصحابي اللي تربى على المنهج ولا يفعل هذا. النبي يقول له أيضا ما تقوليش حاجة خالص، ما تجيش تقول لي فلان عمل، لا سيبني أخرج لفلان وأنا سليم إيه؟ الصدر. لأنها لي المعاملة، أخي يعاملني جيدا، أخي لا أرى منه إلا الخير، خلاص هو أخي، وفي قلب القلب وفي عين العين، ولا أسمع عنه الشر. بل بالعكس، أنا لو سمعت عنه الشر أكون أنا هو، ودي صعبة شوي. كثيرا كنت أقول للإخوة: لن تحقق معنى الأخوة حقا إلا إذا قلت لأخيك يا أنا. إمتى هقول لك يا أنا وتقول لي يا أنا؟ هي دي القضية، قضية تزكية النفس يا إخوة، ما هي سهلة أبدا، والله والله ما هي سهلة. عارف ليه؟ لأنها بأمر الملك جل جلاله. قال الله تعالى لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. من عند الله فقط سبحانه جل جلاله. طب ما دامت من عند الله سبيلها إيه؟ تقوى الله، إنك تلتزم بمنهج الله، أن تكون صادقا مع الله، هيألف بينك وبين من يستحق التأليف معك. فاحذروا الظلم عباد الله. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما جاءه جاء يقول: يا أمير المؤمنين، إن فلانا يقول فيك كذا وكذا وكذا. وكثيرون من يحبون التقرب للناس عن طريق سب الغير والطعن في الغير لعله يحظى بمنزلة. فانظر إلى فقه عمر اللي تربى على مائدة القرآن والسنة، عمر اللي تربى على مائدة الحديث في مدينة رسول الله، عمر اللي جد عمر قال لهذا المغتاب النمام الناقل: قال يا أخي، إن شئت نظرنا في أمرك، إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم. يعني إذا فعلا أنت صادق، عبد الكريم قال عني كذا وأنت صادق، يبقى أنت إيه؟ نمام. وليس من الخلق أن نسمع للنمام. لماذا؟ لأنك أنت من سببتني. إزاي يا عم الشيخ؟ ده جاي بيقول لك ده عبد الكريم قال عليك كذا. أيوة، هو اللي سبني مش عبد الكريم. عبد الكريم حتى إن قال ما قالهاش في وجهي، صح؟ يبقى ما سبنيش. اللي جينا قال لك ده كان جالس مع عبد الكريم لما قال، صح؟ وسمع غيبتك وسكت، يعني رضي بيها ولا لا؟ يبقى شريك لعبد الكريم، يبقى هو كمان ايه؟ قال نفس الكلام ده. ادي آفة وكبيرة من الكبائر. اتنين، وقع في كبيرة اخرى وهي الافساد بينه وبين عبد الكريم، ليه النميمة بقى؟ يبقى ارتكب غيبة ونميمة، يبقى ايهما شر؟ اللي قال ولا اللي سمع من قال ثم نقل؟ شوف القرآن جميل ازاي يا اخوة، شوف فهم الصحابة وفهم التابعين. قال: إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. طيب ادي واحد وان كنت كاذبا، ما قالش كده. وكثيرون يا اخوه يفهمون الكلام فهما خاطئا. يبقى مثلا عبد الكريم بيقول جمله لو سمعها الشيخ سيد جمله فعلا طيبه وجميله، لكن اللي سمعها منه اولها وحرفها وغيرها، ودي القضيه اختلف الفهم بقى. فاللي حصل ايه؟ بدا يكذب. فيقوم عمر يقول له وان كنت كاذبا فانت من اهل هذه الايه، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ظلمت اخاك ليه؟ لكلمه جاءتك عنه، هل سمعتها منه؟ ابدا ما سمعتهاش. طب لماذا تتخذ تلك المواقف؟ انت ما سمعتش منه شيء. واضح؟ ادي واحد. يبقى حضرتك لو نقلت الكذب فانت مغتاب، انت فاسق. انت فاسق، نحتاج ان نتثبت من قولك. قال والثالثة ان شئت عفونا عنك. قال العفو يا امير المؤمنين، لن اعود لمثلها ابدا. نتعلم الدرس. يا اخوة لو كلنا فعلنا هذا الفعل، مع من يأتينا بالاخبار؟ مش ممكن تجد انسان ينال من اخوتك لاخوانك ابدا يعلم انك حائط صد من فولاذ. لا يمكن ان يستطيع ان يؤثر بينك وبين من تحب، واللي بيحب حقا لا يتغير. اللي بيحب حقا والله يا اخوه لن يرى في من يحب الا الخير، كما قال القائل وعين الرضا عن كل عيب كليلة. مش ممكن تشوف عيب لأنها رضا، عين رضا. لذا نهى الإسلام عن الظلم. اوعى تظلم، لأن الظلم يؤدي الفرقة، الاختلاف، لتنافر. بعد الود وبعد الحب وبعد الصفة بقى في ايه؟ بغض وفي كره، وربما يؤدي ذلك لهجر الطاعات والبعد عن مواطن الخيرات. ليه؟ أنا هبغض عبد الكريم خلاص، مش هحب بقى اسمع له الدرس هو بيترجم للشيخ، صح؟ خلاص، بعد ما كنت ملازم للمسجد فجأة هبعد عن المسجد، وهكذا. أبغضت الشيخ بعد ما كنت بتعلم منه الخير، وبنيجي المسجد ونجتمع على الخير ونتعرف على الإخوة الأخوة، وممكن نستفيد إفادات كثيرة. ببغضي له بكلمة وصلتني عنه بدون تثبت هبعد عن إيه؟ عن دروس الشيخ، يبقى بعدت عن المسجد، وكمان بعدت عن صلاة الجماعة. ياه، فشوف الآفات اللي تترتب على عدم التثبت. ولذلك من قواعد القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قضية خطيرة جدا. الآية دي يا إخوة لها سبب نزول، لها سبب نزول. نزلت في صحابي من الصحابة. والله أرسله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليجمع صدقات بني المصطلق، أموال الزكاة. الجماعة دول كان بينهم وبين هذا الصحابي في الجاهلية قبل الإسلام ثارات وعداوات، خلاص كده؟ إنما الإسلام جاء فأذهبها. وهو ذاهب لهم في الطريق، الجماعة دول كان لهم عادة يستقبلون الرسل بالسيوف مشهرة وخرجين له على أول المدينة، دي عادتهم. في حد جاي لنا مثلا رسول من الخارج، نخرج نقابله على حدود المدينة هي مسكين إيه؟ السيوف. زي ما دلوقتي حتى في بلادنا يقول لك ما يحب كان راح يطلع النار يقعد يضرب في كم طلقة في الهواء تكريما. فالعادات موجودة برضه. فهم خارجين كالعادة ينتظرين رسول الله اللي رب النبي يبعته، هم لسه ما شافوهوش. صاحبنا لمح من بعيد قال لك أيوة ده عارفين إن اللي جاي لهم خارجين يقتلوني. والله اسمه إيه ده؟ حتى القرآن سماه فسق، بس مش الفسق الخلقي، لأن الصحابي لا يكذب أبدا، لكن فسق لغوي من حيث اللغة. يعني إيه؟ توهم فأخطأ، اعتقد انهم خارجين ليه يقتلوهم. القرينه موجوده ماسكين سيوفهم وخارجين لي، خلاص كده. فاخطا الفهم
فراح رجع من الطريق قال للنبي دول منعوا الزكاة وعايزين يقتلوني. الله أكبر، خبر أهو ماشي كده. لو أن النبي أخذ بقول هذا الصحابي وبعد جيش يقتل هؤلاء، إيه اللي يحصل؟ نندم ولا نندمش؟ شوف بقى فقه النبوة بقى. يا خالد خذ سرية معك واذهب إليهم صبحهم، فإن سمعت الأذان بينهم فلا تقاتلهم، وإن رأيتهم يصلون فلا تقاتلهم. يا على التثبت، روح كده الأول، لأن لو هم منعوا الزكاة يبقى هيصلوا خلاص، ما رده بقى خلاص، ما دام رده هيتركوا الإسلام كله. طب إيه العلامات اللي تدل على الإسلام؟ شعار المسلمين إيه؟ الأذان. ادخل بالليل قبل الفجر، إذا سمعت الأذان بيأذن في مساجدهم وبيصلوا خلاص لا تقاتلهم، ارجع. خالد جد في السير خد سرية الإسلام وانطلق. كانوا الجماعة بتوع بني المصطلق اتأخر عليهم الرسول اللي هيجي ياخد الزكاة، مش لاقيين يعملوا. قال لك لا يكون في غضب نزل علينا من الله عز وجل ومن نبيه، احنا بنفسنا نروح ناخد المال ونروح ايه للنبي. الله اكبر، واخدين المال وجايين في الطريق، قابلوا مين في الطريق؟ خالد. بعد ما سمع خالد النداء والاذان واطمئن، يا خالد ما الذي اتى بك؟ قال لماذا منعتم زكاة مالكم ولم تعطوها لرسول رسول الله؟ قال والله ما جاءنا رسول رسول الله، بل عندما استبطأناه خشينا أن تكون سخطة من الله علينا ومن رسول الله فجئنا بأموالنا. الله أكبر، الله أكبر. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله أكبر، أو ده خطأ مش مقصود. فقد يكون من كلمك أيضا أخطأ خطأ غير مقصود، يعني فهم خطأ وجينا قال لك خبر خاطئ، انت دورك تعمل ايه؟ تتثبت حتى لا تقع في الظلم، حتى لا تظلمن احدا. فيجي النبي يقول لك اهو اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه، لان الظلم بينك وبين الاخوه يؤدي لايه؟ لفرقه وتشاحن. واحيانا والله يا اخوه بتكون كلمه غير مقصوده تماما على المحمل اللي انت فهمته، كمان ممكن تسمعها مني لكن مش على المقصد اللي وصلك، لذا تعالى ارجع مني وتثبت مني انا. زي ما قلت لكم الداعيه اللي كان في فرانكفورت مصري بيشرح الفقه، بيشرح ايه؟ الفقه، فقه العباده. فبيتكلم عن الوضوء ونواقض الوضوء وخلص. واحد بيساله سؤال، واحد تونسي من تونس، قال له يا عم الشيخ البص ينقض الوضوء؟ قال له يا ابن البص ذنب ولكن لا ينقض الوضوء. خلاص خلص. صاحبنا راح لإدارة المسجد لازم تمشوه، ده لا فقيه ولا عنده علم ولا فاهم حاجة خالص، بيقول الباص ما ينقضش الوضوء. ربنا كرمه كان في حد هناك قاعد عارف لغة أهل مصر، فقال له يا ابن الله يهديك الباص عندهم يعني النظر، مش الباص بتاعك كنت يعني إخراج الريح. التونسي عنده كلمة باص يعني إيه؟ طلع ريح. إنما عندنا كمصري الباص يعني إيه؟ نظر لامرأة مثلا، بص في بص على واحدة ست يعني نظر، فالنظر لا ينقض الوضوء يا ابني، لكنه ذنب عليك أن تستغفر وتتوب. هكذا قال الفقيه، إنما صاحبنا خدها على إيه؟ على معناها في بلاده. فالمفترض تعمل إيه بقى لما تيجي تقول له يا عم الشيخ البص ينقض الوضوء؟ تعرفه يعني إيه البص، أو الشيخ مدام جه في دولة زي دي فيها لهجات مختلفة يعمل ايه؟ لازم يتثبت من معنى الكلمة، تقصد ايش بالباص؟ عشان افتيك. زي اذكر قلت لكم لما جيت المانيا حديثا، فانا بتحدث كده في الدروس، احنا عندنا الدجاجة اسمها فرخة في مصر، ففي الطاولة مثلا ايه يروح مثلا يقول له فرخة مشوية مش عارف ايه، لقيت اخ جزائري في المسجد واخد مني موقف شديد ويتحاشى حتى يكلمني ولا ايه، يقف مهلا مش عارف في ماله، ده كان كويس الراجل ده، اتغير كده ليه؟ مع الوقت قدرا في يوم بدي درس وقلت يا جماعه الفرخ عن الدجاجه، ولقيت ده اتقلب 180 درجه، وجي بعد درس يحضني وسامحني يا شيخ. قلت له خير؟ قال لي يا شيخ انا كنت متضايق منك عشان بتقول كلام مش كويس. قلت له خير؟ قال لي اصل الفرخه عندنا في الجزائر يعني المراه الفاجره او العاهره. لا حول ولا قوه الا بالله. طب يا ابني اسالني. قلت ايه الشيخ ده كل شويه يقول لك الفرخه الفرخه الفرخه
ياكل
فرخه وياكل فرخه ده ايه الشيخ ده؟ شفت اه كلمه. طب يا ابني اسال الله يكرمك. انا الفرخه عندنا عند الدجاجه مش اللي عندك في الجزائر. ها فانت اسالني قول لي يعني ايه تقصد. ودي القضيه المهمه يا اخوه، خاصه في ظل اختلاف اللهجات مع اخيك لازم تتثبت من كل كلمه، لازم ترجع له. ده انا قلت لك بسبب هذا الامر اللي الواحد 10 سنين في المانيا بسببه قررت ان انا اصنف قاموس صغير في اللهجات المختلفه للدعاء، عشان كل داعي يقول له خد امسك عشان تعرف الكلمه دي معناها ايه ودي معناها تخلي بالك منها لما تيجي تفتي وتيجي تتكلم، لان القضيه خطيره جدا. فده من الظلم ان انت تسمع كلمه تفهمها فهما خاطئا ولا تعود للمتكلم تستفهم منه وتتبين منه عن معناها وعن مقصوده بها. واضح؟ ودي قضيه خطيره. شوف الاسلام جميل ازاي عشان يوثق العلاقه، تقول لك اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. مش ده بس، واتقوا الشح. الشح يعني البخل يا اخو، بيشمل قسمين، في عندي شح في الاخلاق وعندي شح في المال. شح الاخلاق حتى من بخلك مش عايز تبتسم لاخيك، يا ساتر ستير لو قافل دايما مكشر ايه ده في ايه، الله يهديك خليك كريما، تبسمك في وجه اخيك صادق يا اخي، اتبسم اتبسم. ايوه كده اسمها ايه؟
لشلن.
اه جميله جدا لشلن صدقه.
نعم صح.
فاقول لك ابتسم عشان ما تبقاش بخيل. وفي البخل المادي، ياه ماسك ماسكه سودة في المال لدرجه شفنا بقى ليه، فان الشح اهلك من كان قبلكم، كان سبب هلاك. ليه رسول الله حملهم على ان يسفكوا دماءهم؟ وده حاصل بيننا في كثير من بلاد المسلمين بسبب الميراث. ممكن الاخ يقتل اخاه والله عشان المال، من بخله وحرصه على المال. ومش بس كده اسمع، قال ويستحل محارمهم. ممكن الاخ الكبير في الميراث ياكل حقوق اخواته البنات ويقطع الارحام ويضيع اولاد اخواته ويضيع ياه بسبب ايه؟ الشح. نقول لك لا احذر الشح، عايزين في اخوه في ترابط في صلات. فادي الباب الاول اللي فيه تحذير من الظلم وتحذير من الشح لانه يؤدي لفساد العلاقات. ايضا في الحديث عن سعد بن مالك بن سنان الخدري قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وان كان البعض اختلف في سند الحديث لكن بعضهم يحسنه، وده بيعد من قواعد الفقه في الاسلام، لا ضرر ولا ضرار، دي قاعده يعني ما تضرش حد. ولما تيجي ترد على من ظلمك او ضرك يكون بالقدر المحدود او العفو، فلا ضرر ولا ضرار. لماذا؟ حرصا على باب الاخوه الايمانيه. هذا هو التوجيه الاول في باب توثيق العلاقه كما جاءت به السنه. نعم. ظلم كبير يعني تعدد بقى.
Liebe Geschwister, so machen wir weiter, inshallah, mit dem Thema, das wir vorhin angesprochen haben, und zwar die islamischen Grundsätze, um eine Brüderlichkeit zu gründen, so wie sie in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorhanden war. Wir sehen, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Hujurat, Vers Nummer 10 sagt, in der sinngemäßen Übersetzung, die Gläubigen sind Brüder, so stiftet Frieden zwischen euren Brüdern und fürchtet Allah, auf dass ihr Erbarmen finden möget. So sehen wir, dass Allah in diesem Koran sagt, wahrlich, die Gläubigen sind Brüder, so stiftet Frieden zwischen euren Brüdern und fürchtet Allah, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, wenn wir über die Verse Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sprechen, wenn wir wie beispielsweise hier diesen Vers ansprechen, in dem Allah sagt, wahrlich, die Gläubigen sind Brüder, dann ist es ausschlaggebend, dass wir uns die Frage stellen, wie wir den Koran zu verstehen haben. Denn traurigerweise sind wir in einer Zeit, in der wir den Koran nicht so nehmen, wie man den Koran nehmen sollte. Denn den Koran, liebe Geschwister, dieses Buch sollte man eigentlich mit Power nehmen. Und was mit Power gemeint ist, ist, dass man sich das Buch ja, mit Kraft aneignen sollte, um danach zu leben, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, die Gläubigen sind Brüder, so stiftet Frieden zwischen euren Brüdern. Die Brüderlichkeit, liebe Geschwister, ist nicht eine Sache, so wie sie heute vertreten ist. Yani, man nennt sich Bruder einfach nur um diesen linguistischen, yani, um dieses Wort zu benutzen, diesen Sprachgebrauch, der heute modern ist ebenfalls. Sondern eine islamische Brüderlichkeit, liebe Geschwister, bedeutet, dass es dein richtiger Bruder ist. Yani, mit richtiger Bruder meine ich jetzt natürlich auch nicht, dass ihr dieselbe Mutter habt, nicht, dass das jemand falsch versteht. Aber damit ist gemeint, dass man eine islamische Brüderlichkeit hat, die ja fest verankert ist und die ebenfalls mit dem Glauben zu tun hat. Die ebenfalls mit dem Glauben zu tun hat. Denn eine Brüderlichkeit, wenn wir sagen, eine Brüderlichkeit für Allah subhanahu wa ta'ala, dann kann das auch nur eine Brüderlichkeit sein, die auf dem Wege der Gottesfurcht zu Allah subhanahu wa ta'ala gegründet worden ist. Und wenn wir sagen Brüderlichkeit, dann ist damit gemeint, dass du deinen Bruder, yani wie einer so schön sagte, indem er sagte, yani die Brüderlichkeit ist dann erst vollkommen, wenn du mich ansprechen solltest und du sagst mir, yani im Arabischen hört sich das natürlich schöner an, aber du sagst ihm, oh ich. Yani beispielsweise, ich rede mit dem Bruder Ibrahim und ich sage ihm, yani wie nicht, dass ich ihm sage, du oder ja Ibrahim, sondern oh mein ich. Yani würde natürlich sprachlich gesehen im Deutschen wenig Sinn machen, würde auch niemand so benutzen. Ja? Aber ich hoffe, ihr versteht, was damit gemeint ist, dass du ihn selbst wie dich siehst und dass er selbst dich wie sich sieht. Sag noch, ja. Und das ist die islamische Brüderlichkeit, liebe Geschwister, dass wir yani, einander so sehen, dass wir ein Teil sind. Nicht nur, was es angeht, was miteinander zu unternehmen oder ähnliches, sondern dass man wirklich sich so sieht, dass man ein Teil ist vor Allah subhanahu wa ta'ala. So sagt Allah azza wa jalla, wahrlich, die Gläubigen sind Brüder, so stiftet Frieden zwischen euren Brüdern. Und die islamische Brüderlichkeit, wenn wir darüber sprechen, hat sie, wie wir gesagt haben, verschiedene Grundsätze, auf die sie basiert, damit sie wirklich eine Brüderlichkeit ist, wie sie sein sollte. Und das ist ein sehr schönes Thema auch, aber auch sehr wichtige Grundsätze, die man wahrnehmen sollte. Der erste Grundsatz, den wir erwähnen, ist das Verteidigen bzw. das nicht ungerecht sein gegenüber. Dass man es nicht zulässt, dass man ungerecht ist gegenüber. Und was mit Ungerechtigkeit gemeint ist, liebe Geschwister, ist natürlich, Ungerechtigkeit ist ein sehr weit hergeholter Begriff, unter dem man sehr viel verstehen kann. Aber wenn wir sagen im islamischen Sinne, dass man nicht ungerecht zueinander sein sollte, dann sehen wir hier den Hadith von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, der sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, und dieses überliefert bei Imam Muslim, dass er gesagt hat, wahrlich fürchtet die Ungerechtigkeit. Und das ist eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. In der Aussage erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch, dass man den Geiz fürchten sollte. Aber wir bleiben jetzt zuerst mal bei der Ungerechtigkeit stehen. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wahrlich fürchtet die Ungerechtigkeit, dann ist damit gemeint, liebe Geschwister, dass man erstens nicht ungerecht zueinander sein sollte, aber auch in jeglicher Hinsicht versucht, Ungerechtigkeit voneinander abzuwehren. Und das ist, wenn wir über das Thema der Brüderlichkeit sprechen, dann ist es damit gemeint, dass ich zu meinem Bruder nicht ungerecht bin. Das heißt aber auch, dass ich es nicht zulasse, dass jemand ungerecht ihm gegenüber ist. Und wenn wir über diese Angelegenheit reden, dann ist es ein Beispiel von Umar radiallahu anhu, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und das ist heutzutage auch sehr gut anzuwenden in unserem Miteinander. Eine Person kam zu Umar radiallahu anhu und hat ihm gesagt, ja Umar, ja Amir al-Mu'minin, Umar ibn Abdelaziz, zu Umar ibn Abdelaziz und hat ihm gesagt, wahrlich, die Person XY sagt das und das über dich. Dann hat er ihm geantwortet und ihm gesagt, wenn das stimmen sollte, was passiert ist, wenn das wirklich so ist, ich komme jetzt zu einem Bruder und ich sage ihm, hast du gehört, der Bruder XY, der hat das und das über dich behauptet. Wenn wir uns in diese Lage versetzen und deswegen dieses Ereignis von Umar ibn Abdelaziz ist ein sehr, sehr ausschlaggebendes Ereignis, ist ein ganz kurzes Ereignis, aber wenn wir davon Vorzüge nehmen und daraus lernen, dann ist es wirklich schon ein großer Schritt in Richtung islamische Brüderlichkeit. Dann hat er ihm gesagt, wenn das stimmt, was du mir sagst, dann bist du jemand, der das Schlechte verbreiten möchte, um zwischen den Leuten Unruhe zu stiften. Ja, wenn das stimmen sollte, was du gesagt hast, dann bist du jemand, der die schlechten Nachrichten verbreitet, um Unruhe zu stiften. Und wenn das, was haben wir jetzt gesagt, wenn das stimmen sollte, was du gesagt hast, ne, dann bist du jemand, der das Schlechte verbreitet, um Unruhe zu stiften. Wenn das nicht stimmt, was du gesagt hast, dann hast du ihn einer Sache bezichtigt, die er nicht getan hat. Also man muss sich das mal vorstellen. Jetzt kommt jemand zu dir und sagt dir, der Bruder XY, der hat das und das über dich gesagt. Heutzutage sind wir so, yani, wir haben oftmals in dieser Hinsicht einen Kurzschluss. Yani, sobald dieses Thema kommt, dann bist du direkt neugierig. Was hat er gesagt? Und wo hat er das gesagt? Yani, ist doch so, wir müssen ja ehrlich zueinander sein. Das bringt ja nichts, wenn wir uns gegenseitig was vormachen. Alhamdulillah, dass es noch aufrichtige Brüder gibt, aber wir wünschen uns, wenn jemand zu dir kommt und der sagt dir beispielsweise, ja, nee, Ibrahim hat das und das über dich gesagt. Ja, oft ist es so, was hat er gesagt? Und wo hat er es gesagt? In welcher Sprache? Aber wenn wir uns das hier zu Herzen nehmen, dann ist es so, dass ich zu ihm gehe und sage, hör mal zu, bevor du überhaupt fertig redest. Ja, ich lasse ihn ja gar nicht ausreden. Wenn das stimmen sollte, dass der Bruder das wirklich über mich gesagt hat, dann bist du trotzdem eine schlimme Person. Denn du verbreitest das Schlechte und du willst Unruhe stiften. Und wenn das nicht stimmen sollte, dann bist du ein Lügner. Und dann bist du jemand, der jemand anderes etwas bezichtigt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wahrlich, wenn ein Fremder zu euch kommt mit einer Nachricht, so vergewissert euch, yani in Klammer, was natürlich nicht dabei steht, dass diese Sache wirklich stimmen sollte. Das heißt, wenn wir uns das nehmen, dann ist sogar diese Person, die wir oft dann als unseren Freund nehmen, der kommt zu mir und sagt mir, der hat das und das über dich gesagt, dann ist der mir oft so etwas nahestehend. Warum? Der hat Informationen, die mich interessieren könnten. Der weiß, was geredet worden ist, wo es geredet worden ist, wer dabei war. Komm, erzähl mal ein bisschen, was ist denn genau passiert? Ja? Und je mehr er erzählt, desto mehr kriegst du Hass gegenüber von dieser anderen Person. Ja? Aber dieser Bruder, oder im Falle der Schwestern ist beispielsweise, aber diese Person, die zu dir kommt, ist in Wahrheit schlimmer als die Person, die über dich gelästert hat. Auch wenn wir das im ersten Moment nicht so verstehen. Weil du musst das so sehen. Die Person, die über dich gelästert hat, die hat in Anführungszeichen nur über dich gelästert. Aber er hatte nicht den Mumm, dir das ins Gesicht zu sagen. Vielleicht hat er sich geschämt, vielleicht ist er nicht manns genug, ist ja, sei dahingestellt. Ja? Aber er hat nur über dich gelästert, was ja immer noch schlimm ist. Ne? Aber in Anführungszeichen. Diese Person, die zu dir gekommen ist, die war anwesend, als über dich gelästert worden ist, und er war ruhig geblieben. Das heißt, er hat dem zugestimmt, das heißt, er hat mitgelästert. Und, als wäre das nicht schon genug, macht er noch diesen Namima, indem er dir diese Nachricht überbringt. Ja, den Riva und Namima hat er gemacht, indem er dir diese Nachricht überbracht hat. Und seine Absicht kann keine gute sein. Wallahi, diese Person kann keine gute Absicht haben. Denn wenn er wirklich so ist, wie er zu dir kommt und so macht, als wäre er ein Mann und so macht, als wäre er ein Bruder, dann würde er in diesem Moment, wo über dich gelästert wird, würde sagen, hör mal zu, entweder du bist jetzt ruhig oder es ist ein anderer Ton hier. Über diesen Bruder redest du nicht so. Punkt. Und das ist Brüderlichkeit. Dass wenn über dich dort gelästert wird, dann weißt du, du hast Männer hinter deinem Rücken, die, wenn sie anwesend sind, dass sie sagen, du hörst sofort damit auf. Oder wir schlagen hier andere Töne auf. Und nicht diese Feigheit, dass er dort sitzt und ruhig ist und wie eine Memme und vielleicht noch zunickt und macht, aber wenn er zu dir kommt, ist er der harte Macker und ist der harte Mann und sagt, ja, hör mal zu, der hat über dich gelästert, ich war sogar dabei gewesen. Was ey, wenn du dabei gewesen bist, warum hast du nichts gemacht? Ja, da brauchst du nicht den Harten zu markieren in der Hinsicht. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir uns diesen Mokel, der hier von Umar ibn al-Aziz passiert ist, dass er zu ihm gekommen ist und ihm gesagt hat, der hat das und das gemacht. Wenn jemand zu dir kommt, sagst du ihm entweder, wenn das stimmt, ist so und so, und wenn das nicht stimmt, ist so und so. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, yani, und wenn ein Frevler zu euch kommt, oh ihr, die ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch kommt mit einer Nachricht, so vergewissert euch. Wir erläutern kurz diesen Vers. Was ist damit gemeint? Yani, dieser Vers wird oft benutzt, aber er wird oft auch falsch benutzt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ein Frevler zu euch kommt, der Frevel, der hier gemeint ist, ist nicht der Frevel des Charakters, sondern der Frevel im sprachlichen Gebrauch. Das heißt, nicht so, wie wenn wir sagen, Sünder, Frevler, Ungläubiger, nicht dieser Frevel ist damit gemeint, nicht, dass wir die Leute einstufen, sondern was hier gemeint ist, ist der Frevel im sprachlichen Gebrauch, im arabischen sprachlichen Gebrauch. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist, dass dieser Vers herabgesandt worden ist, auf einen Sahabi des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es kann nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala über einen Sahabi des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt, dass er ein Frevler ist. So wie wir den Frevel kennen. Sondern der Frevel ist ein im sprachlichen Sinne. Grund dafür. Was ist das Ereignis? Weshalb wurde dieser Vers offenbart? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Gesandten entsandt. Und wenn wir sagen Gesandter, ebenfalls im Sprachlichen, wenn wir Gesandter hören, dann ein Gesandter ist ja eigentlich ein Botschafter. Ja, nicht, wenn wir jetzt sagen, der Prophet hat einen Gesandten entsandt, dass wir sagen, wow, hat zwei Propheten gegeben, sondern ist es der Gesandte gemeint, ein Botschafter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Botschafter entsandt, um von dem Volk, ja, nee, man kennt diesen Raum, ja, Sheikh?
Bani al-Mustalqa.
Bani al-Mustalqa, und man kennt den Ba'af, man kennt den Rasul.
Had al-Sahaba, Utba.
Ein Sahabi namens Utba,
Ibn al-Walid.
Der wurde zu diesem Volk entsandt, um die Zakat einzunehmen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, du gehst dahin und du nimmst diese Zakat. Zwischen diesem Sahabi und diesem Volk war es in der vorislamischen Zeit eine Feindschaft gewesen. Ja, die haben sich bekriegt und so weiter und so fort. Dieser Sahabi ging zu diesem Volk, um die Zakat einzunehmen. Als er hingegangen ist, wie wir sagen im Sprachgebrauch, als er an den Mauern stand, ja, unten zu dieser Stadt, hat er gesehen, dass das Volk mit den Schwertern rausgekommen ist. Ja, was ist damit? Ja, nee. Du musst dir überlegen, der hatte früher Feindschaft miteinander, jetzt kommt die mit den Schwertern raus. Ja, nee, da gehe ich auf jeden Fall mit rennen. Ja? Dann ist er zurückgekehrt und hat zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, O Gesandter Allahs, sie haben die Zakat verweigert. Der Prophet hat Khalid beauftragt, und ihr wisst, wer Khalid ist, mit ein paar Gefolgsleuten, und hat ihm gesagt, geh zu ihnen in der Frühe. Und wenn du den Adhan hörst und das gebetet wird, dann töte sie nicht, dann bekämpfe sie nicht. Denn yani, wer die Zakat verweigert, ihr wisst, was damit ist, müssen wir den Sprachgebrauch hier nicht benutzen. Ja? Wer die Zakat verweigert, der gehört ja, Sense. Auf jeden Fall hat er ihn geschickt und hat ihm gesagt, wenn du den Adhan hörst und das gebetet wird, dann bekämpfe sie nicht. Denn das sind die Zeichen des Islam sozusagen. Als Khalid radiallahu anhu unterwegs war und den Adhan gehört hat, hat er gesehen, dass das Volk ihm entgegenkommt. Und dann hat er ihm gesagt, ja, nee, was ist los? Und dann haben sie gesagt, was ist bei euch los? Ja, nee, wir haben den Botschafter des Propheten erwartet, damit er von uns diese Zakat entnimmt, aber der ist nicht aufgetaucht. Und wir haben uns gedacht, nicht, dass der Fluch Allahs oder so auf uns lastet, oder ein Vers auf uns lastet, so wollten wir die Zakat persönlich vorbeibringen. Und dann, als das zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gelangt ist, ist was rausgekommen, dass das Ganze ein Missverständnis war. Dieser Sahabi ist gekommen und hat gesehen, dass sie mit den Schwertern rausgegangen sind. Jedoch war der Brauch von diesem Volk, dass sie, yani den Botschafter des Propheten, das ist ein hoher Gast, dass sie ihn mit Schwertern erwarten. Und das ist auch heute in manchen auch arabischen Gegenden so, wenn ein hoher Besuch zu dir kommt, der holt beispielsweise eine Knarre und der schießt in die Luft. Ja? Oder ein Gewehr oder wie auch immer. Ja? Vielleicht diese Trommel oder wie auch. Zu deren Gebrauch hat es gehört, dass sie mit den Schwertern rausgegangen sind. Und das war keine Kriegserklärung, sondern eine Willkommenserklärung. Und hier ist der Vers von Allah subhanahu wa ta'ala offenbart worden. Ja, nee, wenn ein Fremder zu euch kommt, dann erkundigt euch, nicht, dass ihr ein Volk mit der Jahal, ja, nee, nicht, dass ihr ein Volk Unwissen sozusagen trifft. Und da sehen wir, das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht. Er hat nicht darauf gebaut, was dieser Sahabi gesagt hat, sie haben die Zakat verweigert, auf die Jagd sozusagen, sondern er hat Khalid geschickt und ihm einen ganz klaren, strikten Auftrag gegeben, hör zu, wenn das und das geschieht, dann machst du nichts. Warum? Weil sie sich bewusst werden wollten, was für eine Situation vorliegt. Das heißt, liebe Geschwister, auch das kann heutzutage passieren, wie hier dieses Missverständnis geschehen ist. Und dieser Sahabi, wie wir gesagt haben, ist kein Frevel, so wie wir ihn kennen, ein Frevel des Charakters, sondern ein Frevel im sprachlichen Gebrauch. Genauso kann es vielleicht sein, dass irgendwas gesagt wird. Ja? Aber beispielsweise, wenn ich es dem Sheikh ins Gesicht gesagt hätte, dann hätte er es anders aufgenommen, als die Person, die bei mir gesessen hat und dann zum Sheikh gegangen ist und ihm gesagt, Abu Karim hat das und das und das und das gesagt. Deswegen, liebe Geschwister, ist es so, wenn wir sagen, dass es um Ungerechtigkeit geht, dann sollte man nicht ungerecht zueinander sein. Man sollte nicht gegenüber dem anderen Bruder lästern. Man sollte ihn nicht in Situationen schlecht machen, wo er nicht anwesend ist. Man sollte ihn gar nicht schlecht machen. Man sollte wissen, dass die islamische Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Liebe nichts erschüttern kann. Ganz egal, was du hörst oder wie auch immer, das rüttelt in dir nichts. Ich weiß, wer der Bruder ist und ich liebe ihn für Allah. Und ich weiß, wie sein Charakter ist und ich weiß ganz bestimmt, wie sein Charakter nicht ist. Deswegen führte der Prophet fort und sagt, und wahrlich fürchtet den Geiz. Denn wahrlich der Geiz ließ die Völker vor euch zugrunde gehen. Was ist mit dem Geiz gemeint? Mit dem Geiz sind zwei Eigenschaften. Du meinst einmal der Geiz im Charakter, und das ist das, wie der Prophet gesagt hat, jemand, der immer geizig ist. Ja, selbst für ein Lächeln ist er zu geizig, obwohl der Prophet, gut, obwohl der Prophet sagt, das Lächeln ist eine Sadaqa. Selbst dafür ist er sich zu geizig, aber auch in gewisser Hinsicht, was sein Vermögen angeht und so weiter und so fort. Und auch diesen Eigenschaften, die weder von Allah subhanahu wa ta'ala noch vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam toleriert bzw. geliebt werden. Deswegen sollte man wissen, liebe Geschwister, man sollte sich selbst nicht schaden, man sollte niemandem schaden. Und das waren die ersten Grundsätze zum Aufbau einer islamischen Brüderlichkeit.
Al-Maqamu daqa bina wa aqaribu sa'ada iman abadan tutariduna fa'in kudra al-baqa'u. وكان اللقاء نواصل مع منهج الإسلام في توثيق روابة الإخاء أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Das war's, liebe Geschwister, in dieser Hinsicht, wenn Allah so vorgeschrieben hat, wir werden uns wiedersehen. So machen wir mit dem Thema fort. Sagen wir auch gerne für das Zuhören.